Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und der Produzent dieses Podcasts mit meiner Firma Wortlieferant. Und mit mir ist wie immer hier mein Co-Host und das ist der Stefan Schierschwitz. Hallo Stefan.
Hallo zusammen. Heute geht's die nächste Runde des politischen Parketts im Kontext Mobilität. Wir haben wieder Andreas Knie zu Gast. Beirat bei den Mobility Allstars und kennt sich hervorragend aus, was das Thema mobilitätspolitische Kontexte betrifft. Hallo Andreas.
Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Ich bin froh, mal wieder bei euch zu sein und mal gucken, ob wir wirklich Neues zu besprechen haben, denn vieles ist ja doch noch etwas unklar.
Vielleicht das noch kurz als Rückgriff. In der vorletzten Folge, Andreas, warst du ja auch bei uns. Da haben wir noch vor der Wahl über die Wahlprogramme gesprochen. Jetzt ist der Drops gelutscht, die Koalition steht. Wir wollen mal schauen, was hier ist. Und ein kleiner Nachtrag, den ich noch machen will zu Stefan. Das habe ich eben nicht gesagt. Stefan ist der Vorsitzende des Mobility Allstars e.V. Gut, dann können wir an sich mal starten. Ne? Stefan, ich habe gesehen, du hast schon eine Menge Fragen. Die hast du uns vorher rumgeschickt. Ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Willst du den Anfang machen?
Ja, vielleicht noch auch einmal Bezug nehmend auf unsere Folge, was das Thema Wahlprogramme betrifft. Da sind wir ja noch mal eins zurückgegangen, Andreas. Du hattest so ein bisschen Ernüchterung, was hat die Koalition vorher geschafft, betrifft und hast auf den Koalitionsvertrag verwiesen und das hat sich irgendwie so verheißungsvoll angehört. Also ist das Ding jetzt der Riesenwurf geworden oder wie würdest du direkt mal zu Beginn auf diese Zeilen schauen?
Nein, leider nicht. Das war auch wahrscheinlich nicht zu erwarten. Das muss man leider auch dazu sagen. Wir hatten beim letzten Mal vielleicht nochmal für alle zur Erinnerung gesagt, dass die Wahlprogramme wahrscheinlich nicht so entscheidend sein werden, sondern die letzte Legislaturperiode war ja dadurch gekennzeichnet, dass sich alle Beteiligten immer auf den Koalitionsvertrag verständigt haben. Gerade im Verkehr wurde da minutiös alles abgearbeitet und deshalb sind wir auf die kühne Idee ja gekommen, wir drei. Wir nehmen uns jetzt den neuen Koalitionsvertrag vor und schauen, ob da wirklich das Storyboard der neuen Verkehrspolitik drin ist. Und um das mit einem Wort zu sagen, wenn es das wäre, dann wäre es ein wirklich sehr starkes Unentschieden. Man macht irgendwie alles und gar nichts und man ist verantwortlich und man fühlt sich verantwortlich, das ist ja gut. Aber man legt, um das gleich vorweg zu sagen, im Koalitionsvertrag wirklich die entscheidenden Dinge noch nicht fest.
Was sind die entscheidenden Dinge?
Naja, zum Beispiel das, man hat ja jetzt, wie ich fand, wie die Grünen das doch recht trefflich gesagt hat, man hat ja jetzt Geld wie Heu, aber man hat offensichtlich nur Hirn wie Stroh. Denn die Frage ist, wie tun wir diese Milliarden, nennen wir sie mal Milliarden, denn jetzt verteilen. Dass wir in der Verkehrsinfrastruktur einen Modernisierungsrückstand haben, das merken wir gerade hier in Berlin jeden Tag an den zerbröselnden Autobahnen. Das sieht man aber auch bundesweit und wer die A45 mal entlang gefahren ist, der weiß spätestens bei Lüdenscheid, wo der Untergang des Abendlandes zu erwarten ist, da ist die Brücke ja schon ganz kaputt. Entschuldigung, und da muss man natürlich auch weiter schauen, was will man eigentlich mit dem Geld machen? Und diese Frage will ich jetzt eine eindeutige Orientierung auf Nachhaltigkeit, die fehlt in diesem Koalitionspapier. Es ist alles ein bisschen drin. Ja, wir müssen natürlich die Straße weiter modernisieren. Erhalt vor Ausbau, das steht in den letzten 6 Koalitionsvertragen. Ich habe immer noch mal nachgeschaut. Und was machen wir denn jetzt mit der Schiene? Da ist vor allen Dingen die große Unentschiedenheit, denn die Schiene hat alleine jetzt schon 100 Milliarden Rückstand und ist dann noch nicht modernisiert, auf den neuesten Stand gebracht. Und man müsste sich auch überlegen, wie man die Schiene denn jetzt wirklich neu organisiert. Das heißt also auch der Verkehrsträger Schiene muss ich selbst neu strukturieren. Das steht im Koalitionsvertrag nur andeutungsweise. Man will was entflechten, aber man weiß eigentlich nicht genau, was man wie entflechten will. Das heißt also, man kann noch nicht klar sagen, setze ich mehr auf den Verkehrsträger Straße oder mehr auf den Verkehrsträger Schiene. Das Zweite ist, ich habe auch weiterhin den Bundesverkehrswegeplan als zentrales Element. Der wurde nochmal bestätigt im Koalitionsvertrag und den halten alle Expertinnen als völlig überholt, weil das ist eine reine Anmeldegeschichte im föderalen System. Jedes Bundesland darf entsprechend seiner Größe da was anmelden und dann wird das mal gewürfelt und dann irgendwann wird dann etwas gebaut, wo keiner genau weiß, nach welchen Prioritäten. Das ist also auch längst überfällig. Und das Letzte vielleicht nochmal hier als Ersten. Natürlich sind wichtige Dinge auf den Verkehrsträgern, die man nochmal angehen müsste. Zum Beispiel wissen wir seit der letzten Mobilität in Deutschland, die im März herausgekommen ist, dass zum Beispiel das Fahrrad dringend eine Modernisierung braucht, eine weitere Infrastrukturausbau, sonst werden wir den Anteil nicht erhöhen. Und da steht im Koalitionsvertrag nur ein müdes Bekenntnis. Ja, wir wollen auch die Füße und das Fahrrad nicht vergessen. Ja. Aber das ist also zusammengefasst kein Papier des Aufbruchs, kein Papier der klaren Prioritätensetzung. Also das ist irgendwie so ein Muddling through und man kann auch nicht wirklich schlau draus werden.
Nachdem jetzt dieses Papier eben keine Roadmap ist, keine klare, schauen wir mal auf den Kopf, der dem Ganzen vorsteht, macht die Person dann den Unterschied? Und was weißt du zu Patrick Schnieder?
Also ehrlich gesagt weiß ich zum neuen Verkehrsminister so gut wie gar nichts. Ja, man weiß, dass er aus Rheinland-Pfalz kommt. Man weiß, dass er vor allen Dingen ein Freund einer Autobahn ist, die dort noch nicht gebaut ist. Die dort dringend gebaut werden soll, das weiß man. Dann ist man überrascht von dieser Personalie, weil auch der Herr Schnieder sich bisher nicht wirklich verkehrspolitisch wirklich stark profiliert hat. Er hat ja jetzt die erste Personalentscheidung getroffen, hat seine Staatssekretäre benannt und er hat Herrn Schnorr vor allen Dingen belassen als Staatssekretär. Das ist etwas überraschend. Der gilt aber auch schon immer als sehr CDU-nah und auch als bahnnah. Das wurde auch jetzt kolportiert. Und seine beiden neuen Staatssekretäre sind auch, also wie gesagt, bekannte Gesichter, aber jetzt auch bringen noch keinen Richtungsentscheid mit. Also man kann weder aus der Personalie des Ministers noch aus der Personalie der beiden Staatssekretäre irgendeine Richtungsentscheidung oder irgendetwas Profiliertes erkennen.
Man muss vielleicht einmal kurz was sagen. Ich glaube, Herr Schnieder saß von 2009 bis 2021 im Verkehrsausschuss. Also insofern, er ist jetzt nicht völlig fremd in der Materie, aber gefühlt würde man wahrscheinlich eher sagen, so zweite Reihe, ne? Also jetzt nicht jemand, wo man dachte, ja, das ist hier der designierte Nächste, der da an die Tür klopft.
Also ich habe natürlich dann auch sofort Erkundigung eingezogen, soweit man das noch kann oder überhaupt konnte. Und in der Tat, er ist jetzt, aber wie viele Bundestagsabgeordneten immer mal in Ausschüssen sind, heißt das nicht immer automatisch, dass das dann der favorisierte Ausschuss ist und dann sind sie da Expertinnen. Es sind mehrere Bundestagsabgeordnete in Ausschüssen immer wieder. Und er ist bisher nicht aufgefallen durch einen besonderen Gestaltungswillen. Ja, wie gesagt, es gibt sozusagen aus seinem Gebiet, aus der Eifel, in der Nähe von Eifel kommend, immer einen Bedarf an Straßen. Also er ist in seiner Erscheinung bisher mehr der konventionelle Mensch, der in der CDU Politik gemacht hat, im Sinne der klassischen 50er, 60er Jahre Konzepte. Was fehlt, sind Straßen. Darüber hinaus ist er bisher noch nicht aufgefallen.
Wie wird die Arbeitsweise jetzt vonstatten gehen? Also was ich so jetzt genommen habe aus diesem Papier, dass sich regelmäßig dieser Koalitionsausschuss dann tagt, wird dort dann auch die politische Agenda der Häuser mitbestimmt oder wie geht's jetzt los ganz konkret?
Ja, die Agenda der Häuser bestimmen die Häuser in aller Regel selbst. Der Koalitionsvertrag ist eben mal elaborierter oder weniger elaborierter. Also der alte war deutlich detaillierter in der Fahrplan, auch in den Festlegungen, ob das die Straßenverkehrsordnung war oder ob das dezidierte Entscheidung war, nicht Dinge zu tun, wie das Tempo 100 nicht einzuführen. Dafür ist dieser jetzt etwas weiterer, lockerer. Das heißt also, es kommt jetzt noch mal stärker auf das Haus an sich aus an. Und dann gibt es den Koalitionsausschuss, den hat jede Koalition. Der tagt eigentlich immer dann, wenn es Probleme gibt. Wenn die Häuser sich untereinander nicht grün sehen, wenn die Zusammenarbeit nicht klappt und oder wenn auch externe Krisen wie damals Ukraine-Krieg da war oder überhaupt die Pandemie, dann sind natürlich externe Schocks immer wichtig, sich neu zu justieren. Aber, um das mal auf den Punkt zu bringen, das BMV, wahrscheinlich wird es ja so heißen, also das D, das Digitale hat man ja abgegeben an ein eigenes Ministerium, wird sich auf sich selber konzentrieren müssen, hat auch keine Aufgaben mehr im Bau. Es gab ja früher auch mal ein Bauministerium, was mit dem Verkehrsministerium zusammen war. Das ist alles fallen gelassen. Man hat also jetzt eine sehr schlanke Struktur und könnte jetzt die großen Herausforderungen, wie gehe ich mit der Infrastruktur um, wie finanziere ich sie vor allen Dingen, wie priorisiere ich sie und wie werde ich sie insgesamt zukunftsfähig machen, das muss jetzt das Haus erstmal für sich alleine entscheiden.
Und wie lange dauert so eine Entscheidung oder Sondierungsphase? Also sind es diese 100 Tage und dann kann man schon anfangen zu zählen, was da Beschlüsse und Agenda betrifft? Oder wie schnell kommen die jetzt ins Arbeiten?
Ja, beim Verkehrsministerium muss man sehen, das ist ja, was die Investitionsstruktur angeht, das größte Ministerium. Also lassen wir mal das ganze Thema Verteidigung außen vor, was ja auch neu organisiert und strukturiert wird. Aber dort werden die meisten Investitionen des Zivilhaushalts, wenn man so will, getätigt. Und da ist natürlich schon alles, ich sag mal, vorbereitet, ne? Das heißt, dort sind natürlich die Lobbygruppen, die da ein Interesse haben, an diesem Geld zu partizipieren, schon längst in den Startlöchern. Also die Bauindustrie hat schon die Struktur sozusagen antizipiert, die jetzt kommt und weiß schon, was zu machen ist. Das heißt, also ich befürchte, dass man diese 100 Tage gar nicht abwarten muss, weil ja kein neuer Akzent gesetzt wird. Also das Ministerium macht einfach das weiter, was sein Vorgänger oder die Regierung des Ministeriums macht das weiter, was seine Vorgänger auch schon gemacht haben. Was fehlt, sind Straßen. Man baut. Das Problem, das einzige große Problem ist jetzt, dass die Schiene einem auseinanderfällt und dass man jetzt das Thema Schiene nochmal neu bewerten muss. Erstmal, wie kriege ich das Geld für die Schiene her? Und zweitens, wie organisiere ich die Schiene? Und wie kann ich sie neu so strukturieren, dass sie auch zukunftsfest wird? Und das sind Entscheidungen, die auch lange brauchen. Und ich glaube, das große Politikfeld ist dann mit den Ländern zusammen, hier eine gemeinsame Arbeitsebene zu finden. Und da ist man noch ziemlich unsicher, wie jetzt die Länder sich untereinander mit dem Bund einigen auf die Prioritäten. Denn, das muss man auch sagen, beim Verkehrsministerium sind viele Gesetze auch nur in Zusammenarbeit mit den Ländern auch umzusetzen.
Was ja in Sachen Schienen, Infrastruktur oder generell Bahn auch gilt, ist, dass der Bahnvorstand ja anscheinend ausgetauscht werden soll. Das scheint ja, ich weiß gar nicht, wieso das so prominent gespielt wurde, aber auf jeden Fall konnte man das ja schon sehr deutlich vernehmen, oder?
Ja, also Politik lebt natürlich sehr oft von Symbolik, ne? Also ich muss jetzt was ändern, ne? Ich muss jetzt endlich mal einen Akzent setzen oder, wie sagt man im Fußball, einen Impuls setzen, ne? Durch einen neuen Trainer sozusagen, das kennt man ja aus der Branche sehr oft schon, gerade jüngst ein sehr modernes Mittel wieder sehr oft genutzt. Und das hat man auch kolportieren lassen. Also wir haben immer noch nicht genau den Absender, aber es wurde schon aus dem Kanzleramt kolportiert, dass man doch bitte mal den Chef absetzen möge. Aber genaues weiß man nicht. Man weiß, dass der alte Verkehrsminister Herr Wissing mit Herrn Lutz sehr gut konnte, dass dort eine sehr enge Verbindung gab. Er auch das Vertrauen des Verkehrsministers hatte. Wie das jetzt unter dem neuen Minister ist, das wissen wir tatsächlich nicht. Und es wird sicherlich auch nicht helfen, wenn man einfach den Vorsitzenden oder den Vorstandsvorsitzenden auswechselt, sondern man muss sich hier bei der Bahn einen Richtungsentscheid, den muss man treffen. Entweder tut man die Bahn weiter auseinandernehmen, also alle Wertschöpfungsketten sozusagen einzeln in einen Wettbewerb vergeben, also auch den Fernverkehr auszuschreiben und auch weitere Dinge in wirklich auseinanderzunehmen. um hier mehr Effizienz zu bekommen. Davon sind die meisten Fachleute allerdings jetzt abgekommen. Auch international, siehe England, hat das sich nicht bewährt. Denn die Schiene ist eben ein System, was zusammengehört. Trasse sozusagen und Traktion, wie man in Fachkreisen sagt, gehört zusammen. Und deshalb käme es eher darauf an, sie wieder zu integrieren. Das heißt also auch den Schienenpersonennahverkehr, der jetzt im Moment über die Länder ausgeschrieben wird, wieder zurückzubringen. Und damit müsste man aber auch mit den Ländern sich sozusagen einigen, denn die Länder haben natürlich mit den Regionalisierungsmitteln, das ist das Geld, was für die Schienenpersonennahverkehre ausgegeben wird, was in den letzten Jahren richtig groß aufgestockt worden ist. Wir werden nächstes Jahr 16 Milliarden Euro für den Nahverkehr ausgeben dürfen. Da hat sich jedes Land eine eigene Struktur gebaut, also jeder baut sich sozusagen seine eigene ländliche Eisenbahn und das hat in der Summe nicht wirklich funktioniert und deshalb müsste man jetzt mit den Ländern sich übereinstimmend für eine neue Bahnreform entscheiden und da sehen wir noch nicht, in welche Richtung sich hier der neue Verkehrsminister bewegt.
Aber Bahnreform meint, also du sprichst jetzt gerade eher von dem Nahverkehrskonstrukt, du meinst mit Bahnreform dann wirklich, dass die sich eben nicht nur um den Fernverkehr kümmert, sondern dass die eben auch diese Länderstrukturen übernimmt und zentraler organisiert.
Ja, wir hatten ja nochmal zurück 1994 die Fusion von Reichsbahn und Bundesbahn. Und dort haben die Länder nur zugestimmt, wenn sie gesagt haben, im Früheren waren die Bahnen jeweils für alles verantwortlich. Also sie waren auch quasi eigene Hoheitsbereich, ne, sozusagen. Sie waren der Staat im Staat und das wollte man damals nicht mehr so haben. Man wollte das mehr wettbewerblich organisieren. Und dementsprechend hat man gesagt, man baut vor allen Dingen den Schienenpersonennahverkehr, diesen SPNV, das sind die, man sagt immer gerne die roten Züge oder mittlerweile die bunten Züge, also die bis 50, 60 Kilometer fahren, die hat jedes Land selbst eigenständig ausgeschrieben mit eigenständigen Strukturen. Die einen haben eine Gesellschaft, die Bayerische Eisenbahngesellschaft, zum Beispiel in Bayern ist eine. Das kleine Land Sachsen erlaubt sich 5 eigene Zweckverbände, die jeweils diesen SPNV organisieren. Man hat jedenfalls eine höllische Bürokratie entstehen lassen. Und mittlerweile ist sich die Branche einig, dass das so nicht weitergeht. Also man müsste jetzt wieder überlegen, war die alte Struktur nicht alles unter einem Dach zu haben, nicht doch die effizientere? Ne? Also auch den Netzausbau, den Güterverkehr, die Bahnhöfe, den Fern- und den Nahverkehr besser aufeinander abzustimmen, zusammen in eine Einheit wieder zurückzubringen. Das wird jetzt gerade diskutiert. Aber das ist natürlich wirklich eine politische Herkulesaufgabe. Ne? Da muss man wirklich Mut haben, da muss man Visionen haben und da muss man natürlich mit den Länderkollegen irgendeinen Deal schaffen, damit die da auch mitmachen. Und da sehe ich im Moment noch keine richtige Voraussetzung, dass das in dieser neuen Regierung wohl geschafft werden könnte.
Und da muss man vor allem Entscheidungen treffen. Ne? Das ist ja das Ding, was seit Jahrzehnten fehlt, dass nicht klar ist, was soll die Bahn eigentlich leisten und liefern, ne? Also soll sie ein geiler, effizienter Wirtschaftsbetrieb sein oder soll sie lieber die Bahn für alle, ne? So die Daseinsvorsorge drauf fokussieren und dementsprechend muss man jeden Bahnvorstand auf jeden Fall, was das angeht, bedauern, denn der hat unklare Vorgaben und soll das dann bitte gut umsetzen.
Ja, wenn ich da kurz mal einhaken kann, Tobias, das ist genau, das habe ich eben verabsäumt zu sagen. Genau, das ist es. Man hat überhaupt keine Entscheidung mehr getroffen. Die großen Visionen waren 1994 nochmal mit der Etablierung des gerade genannten Auswahlverfahrens 98 praktisch abgeschlossen. Und man muss, Hab und Medon wird ja im Moment in der Geschichte etwas, kommt ja etwas schlecht weg. Als Schlechter der Bahn, aber der hatte auch mit seinem damaligen Kanzler Schröder die eine Einsicht, die bei uns jetzt fehlt. Wir brauchen nicht nur eine Strukturreform der Bahn, sondern wir brauchen auch eine Finanzierungsreform der Bahn. Denn in der Tat, wie du es sagtest, wenn die Bahn für alle da sein soll, also auch flächig unterwegs sein soll, dann kann das mit Geld aus dem Haushalt und auch mit dem Geld der Fahrgäste alleine nicht finanziert werden. Wir brauchen eine dritte Finanzierungsquelle. Das kann nur privates Kapital sein. Und deshalb sollte die Bahn ja mal an die Börse. Das war ja kein Hasardeurritt von irgendwelchen durchgeknallten Managern, sondern das war ein strategischer Plan, Geld hineinzuschaffen. Denn wir wissen von vielen Pensionsfonds, gerade aus den USA, aber auch schauen wir mal nach Norwegen, die brauchen Anlagemöglichkeiten, deren Renditenerwartung gar nicht so hoch sind. Wenn man stabile 4-5% hat, dann ist das denen ausreichend. Man muss nur langfristige Sicherheiten haben. Und das könnte eine Staatsbahn wie die Deutsche garantieren. Sie könnte diese Renditen auch erwirtschaften. Man müsste es dann konsequent umsetzen. Aber das möchte man dann wieder nicht. Ne? Das möchte man dann doch über den Haushalt finanzieren. Dann hat man aber kein Geld. Das, was in der Koalition auch fehlt, im Moment wird das ja jährlich verabreicht sozusagen. Man kriegt jedes Jahr im Haushalt dann seine Mittel zugefügt und schwuppdiwupp ist mal eine kleine Krise, kriegt man die Mittel nicht. Deshalb müssten die Mittel eigentlich in einen Fonds überführt werden, wo man 5, 6, 7, 8 Jahre Sicherheit hat, dass dieser Fonds da ist und aus dem kann ich schöpfen. Dann kann ich auch langfristig finanzieren und dann auch investieren. Und wenn ich daran noch einen dritten Partner, einen privaten Partner beteiligen könnte, hätte ich auch eine auskömmliche Finanzierung. Aber diese Entscheidungen sind bisher auch noch nicht getroffen.
Okay. Vielleicht nochmal ganz kurzer Switch weg von der Bahn. In München ist eh ein Hotspot zum Thema Mobilität, weil da ganz viel Dinge passieren und Fördertöpfe auch hinfließen. Jetzt soll ja dieses Zentrum für Mobilität, ich weiß nicht, wieder aktiviert werden, steht, glaube ich, drin. Ich weiß gar nicht, ob das mal gebaut wurde oder ob das einfach nur ein virtuelles Vorhaben ist. Was genau ist dieses Zentrum und warum kommt es jetzt wieder?
Ja, Stefan, das ist eine gute Frage, weil die kann dir keiner richtig im Moment beantworten. Ich glaube wirklich tatsächlich keiner. Also es gab mal unter einem Verkehrsminister Andreas Scheuer, einige Ältere können sich noch an ihn erinnern, eine Idee natürlich, den Freistaat Bayern besonders stark zu machen. Du sagtest es schon, zu einem auch Hotspot und auch einem intellektuellen Zentrum der Mobilität werden zu lassen. Und dort hat man München ausgesucht und hat gesagt, hier bauen wir nochmal vor allen Dingen als Think Tank. Hier nehmen wir die schlauesten Köpfe zusammen und überlegen uns die Zukunft der Mobilität. Herr Herrmann, ehemaliger TU-Präsident, sollte das koordinieren. Das war deshalb auch praktisch, weil sein Sohn gleichzeitig die Staatskanzlei leitet von Herrn Söder. Das passte dann ganz gut. Man war kannte super. Sich. Ne? Das war gut. Man hat dann aber auch gemerkt, nur nach Bayern geht's nicht. Man hat dann schon noch zwei Satelliten sich ausgesucht in Annaberg, im wunderbaren Sachsen. Annaburg. Oh Gott. Ja. Also jedenfalls eine wunderschöne Stadt in Sachsen, die sollte auch ein Schienenverkehrszentrum bekommen und in Minden in Westfalen sollte auch ein großer Schwerpunkt für die Mobilität gebaut werden und das hat man dann aber praktisch unter der letzten Regierung, also unter Herrn Wissing, abtropfen lassen, auslaufen lassen. Also das Zentrum kam gar nicht erst in die Gänge und auch die Arbeitsgruppe, die das in München vorbereitet hatte, wurde aufgelöst. Es gab also nichts mehr. Es gab nur einen Beirat, eine Arbeitsgruppe, eine Vorbereitungsgruppe und das soll jetzt reaktiviert werden. Davon gehen wir aber aus, dass das noch lange, lange braucht und ob das jetzt einer braucht oder ob die Gedanken nicht schon längst am Tisch sind, sondern einfach nur umgesetzt werden müssten, ist eine zweite Frage. Aber das ist so eine Idee, die sicherlich vor allen Dingen aus der CSU heraus in dieses Koalitionspapierchen hineingeschrieben worden ist.
Okay. Aber am Ende ist es jetzt nichts, was gebaut wird im Sinne eines wirklich Gebäudes, sondern es ist einfach nur ein Ökosystem, dass man versucht, virtuell einen Tisch zu bekommen? Oder wie würdest du das jetzt beschreiben?
Ja, ich war ja lange Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel, was wir in Berlin am Gasometer gemacht haben. Und dann haben wir uns ja mit der Deutschen Bahn AG nicht mehr wirklich so richtig gut, verständigen können, was denn jetzt Schwerpunkte sein könnten. Daraus kam aber dann doch die Idee auch der Bundestagsparteien, man müsse doch mal mehr über Mobilität nachdenken. Also in welche Richtung wollen wir technologisch, aber auch welche Verhaltensänderungen sind zu erwarten, wie geht das mit der Nachhaltigkeit? Und daraus wurde dann die Idee geboren, doch mal irgendwie nochmal bundesweit auch mit öffentlichen Mitteln nachzudenken. Denn der Verkehr hat in der Forschung keine so richtige Etablierung. Wir haben zwar das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die sind aber sehr breit und die müssen sich ja jetzt sehr stark um die Raumfahrt kümmern. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Die Raumfahrt hat eine ganz neue Bedeutung in einem Ministerium, was auch BMDR jetzt heißt. Das hatten wir noch nie, ein Raumfahrtsministerium. Mhm. Übrigens auch sehr intensiv aus Bayern heraus betrieben. Jedenfalls zurück zum Verkehr. Die sind da immer im Verkehrsministerium nicht so richtig glücklich gewesen, aber aus der Bundestagsecke kam immer wieder der Versuch, mal ein generelles Zentrum zu bauen. Das hat man dann, wie gesagt, in diesem Zentrum in München versucht, mal zu etablieren. Aber das war auch noch nicht ausgereift und daher war es mehr so eine Art Think Tank gedacht und gebaut und gemacht und wirklich was in Hardware gegossen, sollte das eigentlich nicht sein.
Genau, die anderen Verkehrsträger. Also wir haben jetzt Haken dran an der Bahn. Beim Auto wissen wir schon, es soll, ja, also Straße läuft. Jetzt habe ich noch zum Thema Straße mir auch aufgeschrieben, Tempo 130 wird nicht weiter erwähnt, so viel ich weiß. Verbrenner aus ist auch irgendwie kein echtes Thema mehr. Gleichzeitig soll aber die E-Auto-Förderung und der Ausbau von Ladepunkten durchaus gefördert werden. Habe ich das richtig verstanden? Und was erwartest du sonst im Bereich ja, automobile Mobilität?
Also wir haben hier auch wieder so ein sowohl als auch, ne? Das aber konsequent durchdekliniert. Wir haben einerseits vor allen Dingen auch in der Präsentation des Koalitionsvertrages, man sieht die drei Herren und die eine Dame da noch gedanklich vor sich, vor allen Dingen von dem Herrn aus München, ganz klar ein Bekenntnis zum Auto. Ne? Ja. Das hat Herr Söder nochmal mündlich vorgetragen. Wir bekennen uns zum Auto. Allein, dass man das tun muss, zeigt ja schon, dass da irgendwer ein Problem ist. Denn man hat auch, was ich dann doch wirklich, um auch jetzt mal was Gutes zu sagen, die Klimaziele sind weiter bestätigt worden. Man ist, will nicht aus dem Pariser Klimaabkommen raus, man will auch nicht das Klimaschutzgesetz aufweichen, man will die Klimaziele, das heißt bis 2035 -40% CO2 im Verkehr gemessen am Referenzjahr 1990 weiter erreichen. So, das ist das eine. Und das zweite ist, man will aber das Auto weiter fördern. Deshalb hat man sich ja auch überlegt, die Entfernungspauschale nochmal auf über 40 Cent pro Kilometer zu erhöhen. Das trifft übrigens, oder das wird vor allen Dingen die mittleren und höheren Einkommen freuen. Ne? Die geringen Einkommen werden davon gar nicht profitieren. Ich habe schon jetzt überall nachgeforscht, wer das wohl vorgeschlagen hat. Und ich konnte noch keine Lobbypolitik finden. Also das haben die sich selber überlegt, die Koalitionäre. Völlig sinnlos, brauchen wir nicht. Gerade für die Klientele nicht. Wenn man mit da was tun will, dann kann man die unteren Einkommen, die wirklich partout ein Auto bräuchten, aber sich das nicht leisten können, da könnte man vielleicht noch was machen, aber das macht man lieber für die Schönen und Reichen in diesem Land, klare Klientelpolitik, kann man sagen. So, das zweite ist eben der große Frage der Antriebe, dort hält man sich auch offen, man möchte jetzt zum ersten Mal wieder die Elektromobilität fördern, man will ja auch eine Prämie sich überlegen, die muss man sich aber noch genau definieren, was man da jetzt machen will und natürlich, wie jede Koalition, Bekenntnis zum Ausbau der Infrastruktur. Also alles ein bisschen, aber nicht wirklich, zumal man eben auch sich alle Türen offen hält, was das Thema Verbrenner angeht. Was auch vorteilhaft ist, dass man nicht mehr diese alte Idee der E-Fuels, ne, das war ja diese Zauberdroge, die Herr Wissing vor allem mit seinem damaligen Vorsitzenden, Herrn, ich habe ihn schon vergessen, wie er hieß, den FDP-Vorsitzenden, der immer noch Vorsitzender ist und auch mal Finanzminister war. Diese beiden Herren hatten sich überlegt, wir bräuchten einen Zaubertrank, der irgendwie klimaneutral ist und dennoch das Alte bestehen lässt. Na, das ist ja ideal. Ne? Wir sind plötzlich klimaneutral und können doch alles machen, wie wir wollen. Nur gibt es diese E-Fuels nicht und sie wird es auch in den nächsten Jahren nicht geben. Und das hat auch diese Koalition jetzt endlich eingesehen. Das heißt, es gibt hier keine systematische Förderung, aber dennoch bleiben die Verbrenner dran. Das heißt, man möchte hier die Quadratur des Kreises organisieren. Und kommt dann natürlich auch nicht weiter. Also man sollte sich jetzt bitte nochmal konzentrieren, dass wir die Menge an elektrischen Fahrzeugen brauchen. Die Preise gehen runter, das ist ja vorteilhaft. Die Batteriepreise vor allen Dingen fallen. Man könnte jetzt nochmal einen richtigen Schwung ansetzen, dass man zumindest eine befristete Förderung der elektrischen Fahrzeuge macht. Und dabei muss man auch nochmal gucken, dass wir ja fast jetzt mittlerweile fast 70% aller Neuwagenverkäufe sind Flottenverkäufe. Das heißt, das sind diese vielen Dienstwagen und andere Dinge. Nur 30%, etwas über 30% ist der private Markt. Das heißt, wir sollten hier mehr auf die Flotten konzentrieren. Da haben wir zwar eine schöne, wunderbare Förderung von 0,25. Das heißt also, der Bruttolistenpreis ist ja noch günstiger als der für die Verbrenner. Nur tun die deutschen Hersteller keine vernünftigen Angebote machen. Denn wir wissen ja alle, das ist Bayern leased back sozusagen oder jedenfalls werden große Flottenverkäufe nur mit Rücknahmegarantien gemacht und die fehlen bei den elektrischen Fahrzeugen. Hier muss man nochmal mit der Autoindustrie gucken. Denn die Autoindustrie hat selber mittlerweile auch Interesse, Fahrzeuge stärker in den Verkehr zu bringen. Hier müssen also die Flottenanbieter mit der Bundesregierung überlegen, welche Art von Förderung, welche Art von Rücknahmegarantien kann man geben, damit man das Geschäft deutlich nach vorne bringt.
Also zumindest mal zwei Punkte stehen. Also es gibt ein Kapitel Automobilindustrie im Kapitel Wirtschaft, jetzt nicht im Verkehrskapitel. Und da steht ja drin, dass die steuerliche Begünstigung ausgeweitet wird im Sinne eines höheren Bruttolistenpreises, der da noch Berücksichtigung findet und Sonderabschreibungen. Die zwei
100.000, glaube ich, ne?
Genau, 100.000.
Genau, man hat den Wert auf 100.000. Man hatte ja damals so eine Art kleine Lex Tesla eingebaut. Hm. Das Tesla hat nicht davon profitiert. Jetzt sind die deutschen Hersteller so weit, dass sie jetzt auch diese Autos haben. Jetzt kann man das auch wieder höher setzen. Und man will eben auch mit den Abschreibungen, mit den Sonderabschreibungen, das ist aber eine Milchmädchenrechnung, da zieht man ja nur was vor, was nachher dann wieder gemacht wird. Das ist keine wirkliche Förderung, bei den Abschreibungen was zu verändern. Das ist mehr so ein Strohfeuereffekt, den man dort erzielen will. Man muss, wie gesagt, nochmal, Autos kommen in Deutschland in den Verkehr, vor allen Dingen auch in den Zweitmarkt, wenn sie über Flotten eingepreist werden. Und da muss man bei den Flottenverkäufen, muss man sich nochmal eine Förderung gucken. Man muss wahrscheinlich eine Absicherung der Rücknahmegarantie oder in Richtung Rücknahmegarantien sich nochmal was überlegen. Das ist gar nicht so schwer. Der Endkundenmarkt ist, wie gesagt, gar nicht so groß. Und da könnte man mit der wieder abgeschafften und jetzt noch neu einzuführenden Prämie sicherlich was erreichen. Denn ich wäre dann jetzt mittlerweile optimistischer, weil die Ware tatsächlich langsam da ist, dass sie dann auch in den Verkehr gebracht wird. Denn wir werden auf der Basis der heutigen Zahlen die Flottenwerten nicht erreichen.
Andreas, glaubst du, dass so eine E-Auto-Kaufprämie wirklich kommen wird? Weil warum steht die jetzt nicht so formuliert da drin, wenn die so naheliegend ist?
Na, sie steht schon an jeder, also du hast es ja eben schon vorgelesen, sie steht nicht nur im Verkehr, sie steht bei Klima, sie ist so angedeutet, so würde ich das mal sagen. Ne? Also die neue Regierung muss zwei Dinge abräumen, sie muss eine Perspektive beschreiben, wie sie denn die CO2-Grenzen oder wie sie die CO2-Mengen, die sie im Klimaschutzgesetz beschrieben hat, wie sie die erreichen will. Und das geht nach Lage der Dinge nur, indem sie die Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge deutlich erhöht. Das wird sie tun müssen und das geht. Der einfachste Weg ist eben über diese Prämie. Das hat funktioniert in der Vergangenheit. Das muss man einfach nochmal neu auflegen. Das ist eine relativ fantasielose, aber möglicherweise unter bestimmten Umständen effiziente Maßnahme. Das wird sie auch wahrscheinlich tun.
Ein Punkt in diesem Kapitel Automobilindustrie, der lautet tatsächlich ein Programm für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen aus Mitteln des EU-Klimasozialfonds, um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen. Ich dachte da erst, weil sich das so gar nicht automobillastig anhört, das ist irgendwie was Größeres, ist aber im Kapitel Automobilindustrie verankert. Also es ist dann praktisch diese Prämie für die Haushalte. Warum steht da drin aus dem EU-Klimasozialfonds? Warum muss der da so drinstehen? Wir haben doch jetzt die ganzen Milliarden.
Ja,
bei uns schon.
Man möchte natürlich auch das europäische Geld, in das man ja eingezahlt hat, auch abzapfen. Und der Sozialfonds, die ESF-Mittel, für die sich da auskennen, die sind dafür bisher nicht ausgelegt gewesen.
Okay.
Das muss man auch nochmal mit Brüssel wahrscheinlich nochmal ein bisschen abstellen. Aber mittlerweile sind ja auch die Franzosen dabei. Es gab ja Social Leasing, also die Leasingraten runter zu subventionieren. Der französische Staat hat es gemacht. Es wird auch in Deutschland diskutiert. Also man hat mittlerweile europäisch auf der Agenda, dass bisher elektrische Fahrzeuge erstens teuer waren und zweitens natürlich von Menschen gekauft worden sind oder geleast worden sind, die sehr viel Geld haben. Wenn man das verbreitern will, muss man auch die unteren Einkommensschichten bekommen und da kann man den ESF unter Umständen umbauen und vor allen Dingen ist es ja Geld, was nicht im Bundeshaushalt drin ist, sondern im europäischen Haushalt. Insofern kann man das mal andeuten und andenken. Hier muss man aber nochmal einen konsolidierten Ansatz fahren. Wie gesagt, wie man mit Hilfe von europäischem und deutschem Geld die E-Fahrzeuge verbreitern kann. Und wie gesagt, ich komme nochmal drauf, die Flottenpolitik muss sich ändern und da muss eine Garantie herbei, dass die Hersteller sich da etwas leichter tun, diese großen Mengen an Fahrzeugen an die großen Verbräucher, Abnehmer in Deutschland zu verkaufen.
Spannend, jetzt Thema E-Fuels und generell, Stefan, du hast es ja auch schon im Vorgespräch bzw. in einer Vorab-Mail erwähnt, ist ja mal wieder auch das Stichwort Technologieoffenheit, was ja so ein bisschen klingt toll, ne? So, wir wollen überall schauen und sind auch für Innovationen offen, aber was am Ende auch sowas bedeutet, wie wir wollen uns eigentlich gar nicht festlegen und wollen auch an Sachen festhalten dürfen wie E-Fuels, wo man sagt, das kann an sich gar kein Weg sein, oder?
Ja, ich hatte es jetzt schon gesagt. Also wie gesagt, E-Fuels ist jetzt erstmal draußen. Jetzt hat man das Problem, dass man mit der deutschen Autoindustrie auch einen Kandidaten hat, der auch selber nicht weiß, was er denn jetzt nun macht. Ne? Er ist wirklich gut in Verbrennern. Das kann man ohne Zweifel sagen. Wir bauen die besten Dieselmotoren. Da herrscht kein Zweifel dran. Die Frage ist nur, wer will die noch haben? So. Der größte Einzelmarkt China will sie nicht mehr haben. Das ist ein Problem, wenn man 50-55% der Ware dorthin verkauft. Ne? So, was tut? Der zweitgrößte Einzelmarkt Nordamerika ist auch wackelig. Also aus Kalifornien ganz eindeutige Signale und Trump hin, Trump her. Es wird daran nicht gerüttelt werden. Also mit den großen Dieselmotoren wird es auf Dauer dort auch nichts werden. Bleibt also der arabische Markt und dort kann man mit weniger großen Stückzahlen, aber mit schöner Marge diese schönen Boliden, die wir in Deutschland so lieben und die wir so gut können, sicherlich noch abgeben, zumal ja zwei der großen drei auch maßgeblich von arabischem Geld mit auch regiert werden. Ne? Wir haben ja nicht mehr nur eine richtig deutsche Autoindustrie, sondern wir haben hier sehr starke Einflüsse bei VW und vor allen Dingen bei Daimler aus arabischen Ländern und deshalb sehen wir hier schon seit längerem eine Strategie der deutschen Autohersteller, sich eher zu schrumpfen und auf Boutiquenmärkte sich zu konzentrieren. Mhm. Während das Brot- und Buttergeschäft, das Massengeschäft, was man nicht mehr wirklich beherrscht, das muss man deutlich sagen, anderen überlassen bleibt. Ob das Stellantis ist oder ob das dann die chinesischen Anbieter sind, sei überlassen. Und da ist man natürlich als deutsche Bundesregierung jetzt in einer wirklich schwierigen Lage. Was soll man denn jetzt tun? Also deshalb wird man jetzt erstmal alles tun, das Verbrenner aus als symbolische Politik zu vermeiden. Man wird aber die Flottengrenzwerte lassen. Und da haben wir ja aus der EU unter Druck der deutschen damaligen Regierung, auch der jetzigen Regierung, nochmal einen Zaubertrick angewandt. Also die Flottenwerte werden etwas verzögert. Man muss sie dann am Schluss alle einhalten. Man muss sie nicht mehr pro Jahr einhalten. Und wenn man sie am Schluss auch wieder nicht einhält, werden sie wahrscheinlich wieder verzögert. Das heißt also, man kann jetzt mit der bestehenden Flottenstruktur, mit der Angebotsstruktur der deutschen Hersteller noch weiter so fahren, aperçu am Rande. Nur durch den gemeinsamen Verbund mit Tesla hat man bisher große Strafmengen verzichten können oder ist man um sie herumgekommen. Das heißt, Tesla verdient ja sein Geld vor allen Dingen auch mit den Zertifikaten und nicht mit den Autos an sich. Ja. Das wird aber auf Dauer nicht gehen. Das heißt, hier steht man in einem echten Dilemma. Soll man die deutsche Autoindustrie wirklich in diese arabischen Märkte fahren lassen und mindestens auf die Hälfte der Beschäftigten verzichten? Oder soll man nochmal eine große Kraftanstrengung machen, das batterieelektrische Auto nochmal nach vorne zu schieben, die deutschen Hersteller anzuschieben, dass sie doch ihre Kompetenz, die sie ohne Zweifel im Feld haben, nochmal stärker aktivieren. Aber wir wissen von den Stakeholdern, dass mit Herrn Zipse und mit Herrn Kalenius, also um mal zwei Leute zu nennen, dezidierte Verbrennungsmotoren Menschen dort in Amt und Würde gebracht worden sind. Und das ist ein klares Zeichen der Stakeholder, hier in die Richtung zu gehen. Und Herr Blume ist bisher auch eher bekannt dafür, Verbrennerfahrzeuge nach vorne zu schieben. Wir haben jetzt die erste Entscheidung bei Porsche, jetzt wieder doch voll auf den Verbrenner zu setzen. Das heißt also, hier ist ein Rollback oder ein Backslash doch deutlich erkennbar. Und da tut sich jede Regierung jetzt erstmal sehr, sehr schwer. Hier müssen wir nochmal eine konzertierte Aktion machen. Was wollen wir denn eigentlich?
Die Entscheidung fehlt, ja.
Ja, auch da fehlt, also wie gesagt, wir haben eben die Bahnreform als noch nicht entscheidungsfähig oder noch nicht entscheidungsfit dargestellt. Jetzt haben wir die deutsche Autoindustrie, also eine doch der wichtigen Industrien in Deutschland, wo man auch noch nicht weiß, wo es lang geht. Also wir haben eine extrem große Unsicherheit und das finde ich auch nicht ganz schlecht. Also man weiß auch nicht, wo es lang geht. Das heißt, man kann auch offen drüber diskutieren. Das sollte man sich aber auch dann auch.
Ja, gut.
Das sollte man dann sich auch gönnen.
Dann könnte man das Gleiche auch umlegen auf das Thema Fuß- und Radverkehr. da, wenn ich das richtig verstanden habe, steht da irgendwie ein Satz zu drin im Koalitionsvertrag.
Ja, wir bekennen uns dazu.
Positiv könnte man dann ja auch sagen. Da gibt es auch ganz viel Diskussionsspielraum und wenig, also ja, Festlegung. Man könnte auch sagen, es fehlt eine Entscheidung. Man könnte aber auch sagen, auch da eine große Offenheit für das, was kommen mag.
Ja, also vielleicht kann ich das noch kurz einwerfen. Der weitere Ausbau von Radschnellwegen, der steht explizit so drin.
Ah.
Okay. Es gibt ja eine Reihe von Ansammlungen von was wir wollen und was wir werden. Und der Fußverkehr wird stärker integriert. Das ist ein Werden. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich auch nicht.
Ja, also so richtig groß sind die Bekenntnisse auch zum Radschnellweg nicht bei Licht betrachtet. Aber das ist jetzt nochmal, um ganz kurz zu resümieren, was machen die Menschen denn eigentlich? Und da haben wir ja seit März vorliegen, das Ergebnis der großen Erhebung Mobilität in Deutschland ist 23 erhoben worden, sind fast 500.000 Probanden befragt worden, die größte amtliche Erhebung über das Verkehrsverhalten. Parallel wird dazu das System repräsentativer Verkehrserhebung von der TU Dresden für die großen Städte gemacht, übrigens genau zeitgleich präsentiert, das war ganz interessant. Und beide großen Untersuchungen kommen ganz klar zur Einschätzung, es wird weniger Auto gefahren, und zwar was die Zahl der Wege und was die Entfernung angeht. Es wird übrigens in Deutschland, sollte man auch nochmal dazu sagen, Luftverkehr kommen wir vielleicht nachher da auch noch zu, es wird auch weniger geflogen. Und vor allen Dingen, was mehr passiert, es wird viel mehr zu Fuß gegangen und auch das Rad wird dort, wo Infrastruktur da ist, gut genutzt und die Menschen möchten gerne sichere Infrastrukturen und möchten dort noch mehr Fahrrad fahren. So, das ist sozusagen, was die Menschen machen. So, das hätte man ja aufnehmen können, weil diese Tendenzen sind schon seit Längerem bekannt. Und jetzt kommt wieder ein Desaster, was wir in Deutschland haben, nämlich unser föderales System, unsere föderale Ordnung. Denn wir hatten schon mal einen Minister, jetzt kommt er wieder, der Andi Scheuer. Der hat gesagt, mit Fahrrad kann ich eigentlich gut punkten. Ne? Der war ja ein Mensch, der genau geguckt hat, was mache ich, wo komme ich gut an. Ne? Und beim Fahrrad komme ich immer gut an. Das Fahrrad hat praktisch keine natürlichen Feinde. Ne? Also da bin ich immer gut dran.
So ein paar Autofahrer vielleicht.
Ja, also bei Licht betrachtet ist es natürlich schwer. Aber erstmal. So, und dann hat er zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Investitionsprogramm wirklich auch durch Mithilfe seiner eigenen Tuns von über 1,1 Milliarden Euro aufgelegt für Fahrradinfrastruktur. Das ist schon fünf Jahre her. Und es ist nicht umgesetzt worden, beziehungsweise ist nicht abgearbeitet worden, weil jetzt kommt das Föderale dazu. Das wurde dann über die Länder an die Kommunen verteilt und die Kommunen sind ja bekanntermaßen die letzten Schweine, das ist die Schnittstelle des politischen Systems zum Kunden. Ne? Und da ist natürlich sozusagen echt großes Problem, mit diesem Geld umzugehen, weil Kommunen machen Fahrrad immer dann als Letztes. Also wenn alles getan ist, wenn die Kläranlage in Gang gesetzt ist, wenn die Kita gebaut ist, dann, ach, was fehlt noch? Fahrrad. Ja, stimmt, wollten wir ja noch machen. So. Und
vor allem wird es kommunal gedacht, ne? Also oft nicht über die Grenze der Kommune hinaus.
Genau, und wir sehen das ja im Ruhrgebiet wunderbar, der Schnellradweg S1 ist immer noch nicht fertig, weil die Prioritäten der verschiedenen Kommunen sind ganz unterschiedlich. Mal ist man der eine vorne, mal ist der andere vorne, dann am Ende passiert dann insgesamt nichts. Das heißt, wir konnten von diesen 1,1 Milliarden konnten wir 460 Millionen tatsächlich verbauen. In den letzten Jahren waren es 280 Millionen, das ist also ein Klacks. Das heißt, wir müssen hier auch in eine Strukturreform ran. Wir müssen den Fahrradbau so machen wie bei der Autobahn. Wir haben ja eine deutsche Autobahn GmbH, die macht das zentral, weil da hat der Bund auch gesagt, ihr Länder, die bisher ja in der Auftragsverwaltung das gebaut habt, ihr seid mir zu unterschiedlich gut. Die Bayern ratzfatz alles verbaut. Andere Bundesländer, wollen wir sie mal nicht lenden, da sind auch Stadtstaaten dabei, die mit B anfangen, die kommen einfach nicht hinterher. Ne? Da kriegen die das nicht geschafft. Also deshalb hat der Bund gesagt, ich ziehe alles zusammen, ich baue jetzt die Deutsche Autobahngesellschaft. Und ob das am Ende ein Erfolg geworden ist, wissen wir auch noch nicht ganz. Aber die Perspektive ist, glaube ich, die richtige. Und sowas müssen wir mit dem Fahrrad auch machen. Wir brauchen eine deutsche Fahrradbau Gesellschaft, die dann bundesweit agiert mit entsprechenden Kompetenzen, Kapazitäten, dann auf Auftrag der Kommunen. Ne, da kann man ja als Kommune sagen, ich bin die Kommune X, nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel, nach einer bestimmten Priorisierung, möchte ich bitte einen Fahrradweg haben. Ich bestelle den dann. So, und dann wird er gebaut. So,
und warum steht es so nicht drin? Also das ist irgendwie so naheliegend. Das tut keinem weh, das Fahrrad. Und da sind wir noch nicht so richtig bundmäßig organisiert.
Also wenn du den Koalitionsvertrag genau gegen den Strich liest, dann siehst du natürlich, wer in Deutschland sozusagen regiert. Ne? Also regieren tut vor allen Dingen die CSU in Bayern sehr stark. Es tut die autoherstellenden Industrie sehr stark regieren. Es tut die Bauindustrie sehr stark regieren. Wer nicht regiert oder wer nicht gute Lobbypolitik macht, sind die Fahrrad- und Fußgängerverbände.
Völlig. Wir haben zuletzt Zukunft Fahrrad im Podcast. Die müssen noch ein bisschen mehr Hausaufgaben machen.
Völlig zersplittert. Also ich bin mit dem ADFC ja immer im konstruktiven Austausch, aber ich sage immer gerne die Geschichte, wir hatten jetzt auch eine große Jubiläumsveranstaltung des ADFC, dort kam dann die Moderatorin erstmal auf die Bühne, ja, ich muss Ihnen sagen, ich fahre jeden Tag Fahrrad. Dann kam der Vorsitzende, ja, ich bin jetzt mit einem Liegerad da. Dann kam jeder, der dort anfing zu reden, musste sich erstmal zu einem Fahrrad bekennen. Und da habe ich gesagt, na, wenn wir jetzt mal nochmal auf der IAA wären und der erste Redner würde sagen, ja, ich sage Ihnen ganz offen, ich fahre jeden Tag Auto. Das wäre völlig absurd, weil das ist selbstverständlich. Also wir sind immer noch in einer Situation, dass das Fahrrad die Nische ist. Wir tun uns gerne in der Nische aufhalten, weil es ist so bequem in der Nische. Denn wenn man rausgehen müsste, dann wird man ja bei Wind und Wetter Politik machen müssen. Wir müssen hier eine völlig andere Fahrradlobbypolitik machen. So bleiben wir dort, wo wir sind, bei 11-12% Marktanteil. Und wenn man das Organigramm des BMDV, des BMV, wie es jetzt heißen wird, anschaut, ihr werdet gerade ein Mini-Referat für Fahrrad finden. Ein Referat. Okay. Es gibt keine Abteilung, keine Unterabteilung, nichts. Das ist ein Skandal ohne Ende und wir sehen alle zu. Das ist das Schlimme.
Nochmal ein kleiner Cut. Ich muss nochmal das Thema autonomes Fahren ansprechen. Das hat es nämlich in den Koalitionsvertrag geschafft. Was steht da drin und welche Hoffnungen dürfen wir für die nächsten 4 Jahre haben, was das Thema betrifft?
Also auch da ist das Dilemma der Bundesregierung deutlich erkennbar. Man hat die autoherstellende Industrie gefragt. Sag mal, was ist denn mit dem autonomen Fahren? Ja, nee, machen wir nicht. Also Level 3, also die Superassistenzfunktion, die machen wir. Das machen wir aber selber, da brauchen wir euch gar nicht. Also autonom machen wir es nicht. Also der deutsche Fahrer bleibt vorne und der Pilot bleibt der Pilot. Ich fahre, also bin ich. Zwischendurch wird mal ab und zu das Lenkrad abgesenkt und dann ist fertig mit uns. Mehr brauchen wir nicht. Aha, aber irgendwie machen doch andere Länder anderes. Ja, wir nicht. So, dann ist man zum öffentlichen Verkehr gegangen. Ja, wir machen das natürlich auf jeden Fall. Wir wollen das machen. Und es gab ja ein wunderbares Papier des Verkehrsministeriums aus der alten Regierung noch, das autonome Fahren, so wie wir es aus Kalifornien von wunderbaren Podcast der hier Beteiligten kennen. Das machten wir unter dem Schirm des öffentlichen Verkehrs. So ähnlich steht es auch in den Koalitionsvereinbarungen. Wie man das aber jetzt umsetzt und ob der öffentliche Verkehr und die Verkehrsunternehmen, die Verkehrsstruktur da überhaupt in die Lage versetzt werden, das zu tun. Ne, man muss wissen, dass ein Verkehrsunternehmen, ein Busunternehmen kein Unternehmen im klassischen Sinne ist. Ne, das ist ein Teil einer Daseinsvorsorge. Man macht das quasi im staatlichen Auftrag. Man denkt aber nicht wie ein Unternehmen und man handelt auch nicht wie ein Unternehmen. Und deshalb haben wir, wir haben heute Mai, wir sind im Mai 2025, wir haben weder eine autonome Software, wir haben weder ein autonomes Auto, noch haben wir einen autonomen Fahrbetrieb, wie wir ihn aus USA oder jetzt auch aus Abu Dhabi oder Doha oder aus mindestens 8 chinesischen Städten kennen. Also hier hat der Koalitionsvertrag eben wieder keine Bündelung der Strukturen vorgesehen oder keine Konzentration der Strukturen mit klarer Entscheidungsperspektive. Hier wird immer wieder, ja, vielleicht doch irgendwie schon, aber genau wissen wir nicht, wie es geht.
Ein paar Modellregionen, also zumindest haben Sie geschrieben, Sie suchen nach Modellregionen, das hört sich hier nach mehr Bündelung an und Fördergelder sollen für die Beschaffung von autonomen Bussen zur Verfügung gestellt werden. Das steht zumindest auch mal drin, aber jetzt gucken wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Die Modellregion Hamburg, die ist ja eh schon definiert.
Ich kriege davon nichts mit.
Ja, vielleicht da auch nochmal. Das ist ja auch Fortsetzung dessen, was wir nochmal haben. Wir hatten über 250.
Geht's los.
Wir hatten über 250 Projekte in Deutschland mit viel öffentlichem Geld, aber auch viel privatem Geld, das muss man auch dazu sagen. Aber in Hamburg, auch der alte Senator und auch der neue, Hamburg hat zwischendurch gewählt, eine neue Koalition gebildet, wieder aus SPD und Grünen, und man hat es immerhin geschafft, den Verkehrssenat bei den Grünen zu behalten und von Antje Stiags auch weiter führen zu lassen. Das ist schon mal gut, und das ist der Senator, der in Deutschland am mutigsten bisher gesagt hat, der öffentliche Verkehr muss sich völlig neu organisieren, mit großen Gefäßen von A nach B zu fahren, also von Hub zu Hub, das reicht nicht, wir brauchen On Demand als Spoke sozusagen, wir wollen die Menschen von zu Hause abholen und nach zu Hause oder nach dem Zielpunkt wieder bringen. Und das geht nicht nur mit U-Bahn und Straßenbahn und anderen großen Geräten, sondern eben mit On-Demand-Verkehr. Und die müssen autonom sein. Und es gab 10.000 Mal als Planungszahl. Er hat sehr viel investiert, auch an Gedankenarbeit. Es gab auch Hersteller wie Moja von VW oder Holon von Benteler, die sich dort auch als Teil der Landschaft versehen. Es gibt Mobileye als Softwarezulieferer aus Israel, aber unterm Strich ist im Moment kein lieferbares System da. Also man muss ganz kritisch sagen, aus Deutschland heraus haben wir nichts anzubieten. Und das liegt auch an dieser sehr, sehr restriktiven Regulierung. Wir hatten ja gedacht, wir haben ja das erste und einzigste autonome Fahrgesetz. Aber es ist unterm Strich so kompliziert, in Deutschland einen autonomen Fahrbetrieb zu organisieren, dass weil eben nichts passieren darf. Es ist so groß mit Sicherheitsredundanzen, also auch das Bremssystem, die Lenksysteme, die sind so redundant ausgelegt, das kann keiner, weil es eben nichts passieren darf. Und wenn nichts passieren darf, dann passiert eben auch nichts. Ne? Tut sich nichts. Und hier müssen wir auch, da hätte ich in der Koalitionsvereinbarung zumindest mal eine Öffnungsklausel mir erwartet, dass wir nachdenken müssen, wie wir die regulatorischen Anpassungen so hinkriegen, dass wir auch die deutsche Wertschöpfung, die ja durchaus da ist, in die Gänge schieben. Und da brauchen wir keine weiteren Förderprogramme, sondern wir brauchen jetzt eine Entregulierung, eine Öffnung für öffentliche Räume, etwas zu tun, was uns dann alle weiterbringt. Denn wir wissen von amerikanischen und chinesischen Anbietern, dass sie nicht nur auf den europäischen Markt drängen, sondern auch auf den deutschen.
Andreas, wir sind schon hart am Ende, aber vielleicht noch ein, zwei letzte Sätze zum Thema Flugverkehr. Was hat die Koalition da Raumfahrt beschlossen? Und der Raumfahrt, Klammer ja, also, mal aus, die gibt es jetzt auch, aber
Fliegen überspringen wir. Nein,
das
wir
ist
gehen,
das Realistische.
Also fliegen können ja alle, aber in den Raum, ins All, ins Orbit, da gehen wir jetzt rein. Ja, ich weiß auch nicht, warum das Raumfahrtthema so eine prominente Rolle spielt. Natürlich, wir hatten es ein paar Mal erwähnt, aus Bayern, das muss man auch mal neidvoll anerkennen. Genau. Man kriegt seine Themen dort drin. Ja. Also das muss man auch mal sagen. Aber zum Flugverkehr ist vielleicht zu sagen, ich hatte es eben schon angedeutet, das finde ich schon ganz interessant, es ist der deutschen Regierung peinlich, dass in Deutschland so wenig geflogen wird. Ne, wir sind, wenn man die RDV, also die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Flughäfen, die haben so ein Dashboard, da kann man jeden Tag gucken, wie die Flugbewegungen sind, man kann das wunderbar messen. Wir sind, sagen wir mal, wenn man alle Flüge zusammennimmt, also Flugbewegungen, Start- und Landung, Passagierzahlen, sind wir international, national zusammennimmt, sind wir in Deutschland etwa bei 70-72% des Vor-Corona-Niveaus. Man könnte sagen, das ist doch wunderbar, klimatisch ist doch das endlich klappt. Klar, man wissen auch, das Angebot ist nicht mehr so da, wie es da ist. Es ist auch sehr teuer geworden, das wissen wir auch. Aber wir müssen einfach mal konstatieren, dass auch die internationalen, also die Konzerne nicht mehr so viel fliegen, auch gerade nicht mehr so viel Business fliegen, weil sie eben vieles so machen, wie wir es jetzt machen. Also, dass die große Zeit der Massenflugverbindung möglicherweise vorbei ist. Was macht die Bundesregierung? Das kann ja nicht sein. Ne? Moderne Gesellschaften brauchen Flugbewegung. Wir müssen die Flugbewegung wieder anschieben. Ne? Die Leute sollen doch wieder motiviert werden zu fliegen. Und dementsprechend wollen wir die Flugverkehrssteuer wieder zurücknehmen, ne? Dass es wieder ein bisschen günstiger wird. Wir wollen auch alle Regionalflughäfen, die alle riesige Groschengräber sind, auch erhalten. Ja. Wir wollen alles so lassen, wie es ist. Wir wollen wieder zurück zu den 60er, 70er, 80er Jahren.
Schon so ein bisschen verrückt.
Ne? Und wir nehmen nicht anstatt zu sagen, oh Leute, die Leute fliegen weniger, jetzt gucken wir uns das mal genau an, kann man das stabilisieren, gibt es da ein Problem?
Alles auf die Bahn jetzt nochmal, ne?
ja, man könnte so viel draus machen, was die Menschen tatsächlich schon tun, ne? Das könnte man ja weiterleiten und daraus auch industriepolitische oder umweltpolitische Dinge ableiten und Deutschland da wieder nach vorne bringen, aber das wird nicht getan, sondern man bleibt, und so würde ich auch immer wieder sagen, das sind alles Denkmuster aus den 50er, 60er Jahren, ne? Eine Gesellschaft der 50er, 60er Jahre wird rekonzeptualisiert zu sein, und die soll sich jetzt wieder neu etablieren, infrastrukturpolitisch, nur gibt es diese Gesellschaft nicht mehr. Also wir bauen eine Infrastrukturpolitik für eine Gesellschaft, die nicht mehr da ist.
Andreas, letzte Frage, so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Was wird auf jeden Fall kommen und wird ein richtig großer Wurf sein? Also mal so die Analogie des Deutschland-Tickets, die in der letzten Legislatur, das da entstanden ist. Wird es sowas wieder geben? Und wenn ja, was?
Ja, das Deutschland-Ticket, war es das wirklich? Das war's. Also das war diese 9-Euro-Nummer, ich nenne das ja immer Summer of Love. Das war unglaublich. Ja. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. Also das ist ja sowieso immer das Paradox. Man wird von Dingen überrascht, die man selber gar nicht dachte. Oder an die man selber gar nicht geglaubt hat. Ne? Das ist ja das, was wir gar nicht, deshalb können wir das gedanklich gar nicht fassen. Und deshalb kann ich diese Frage gar nicht beantworten. Denn alles, was in meinem Horizont möglich ist, ist nicht diese Revolution. Okay. Also wir müssen auf irgendwas warten. Ich glaube schon, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass das autonome Fahren der Gamechanger werden wird. Also was man hört, ist die Technologie gut unterwegs. Wir werden auch in der Elektromobilität mit den abnehmenden Preisen für die Batterien vor allen Dingen erheblich mehr sehen in den nächsten Jahren. Also es wird sehr viel Interessantes passieren im Verkehr, weil wir vieles noch nicht wissen. Insofern wird es die Summe von Dingen sein, und da werden wir gut beraten, offen und optimistisch an die Sache ranzugehen, aber auch mutig und endlich mal was zu entscheiden.
Super, schönes Schlusswort. Entscheiden hilft. Ja. Andreas, vielen Dank für die Einordnung. Lass uns einfach mal überraschen.
Können wir uns ja nochmal einen dritten, alle guten Dinge sind drei, wenn wir so ein bisschen Regierungszeit hinter uns haben, können wir uns ja vielleicht nochmal zusammensetzen und können gucken, was ist denn jetzt passiert, ne? Hat man entschieden, das wäre sicherlich mal interessant, das nochmal zu evaluieren, vielleicht nach ein paar Monaten.
Wenn sich der große Wurf abzeichnet. Also Andreas, dir vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, auch jetzt schon zweimal, total spannend, und wir behalten das Auge drauf.
Danke euch für die Geduld und hoffentlich bis bald.
Bis bald, ciao.
Ja, Stefan, zum zweiten Mal Andreas da und zum zweiten Mal total spannend, ne?
Ja, irgendwie schade, dass das Koalitionspapier jetzt irgendwie nicht die Sensation beherbergt, aber irgendwie auch erwartbar, weil was soll da jetzt schon drinstehen? Man muss sich irgendwie arrangieren, man muss da irgendwie grobe Leitplanken mitgeben, man darf nicht zu viel versprechen und auch nicht zu wenig. Also das Ding ist am Ende ein einziger Kompromiss. Aber ich hatte irgendwie so innig gehofft, weil Andreas das beim letzten Mal so angeteasert hatte, Mensch, da gibt es jetzt einen Fahrplan und der wird minutiös abgearbeitet. Und ich war so gespannt auf diesen harten Fahrplan. Der ist es jetzt nicht geworden.
Das Krasse ist, finde ich, dass man so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf eine Weise kann man sagen, es überrascht mich nicht. Und das ist an sich halt traurig, ne? Man sagt so, ja, wir sind halt Deutschland, ne? Da ist alles irgendwo so in der Mitte, so, und wir haben auch ganz viel zu verlieren, so Stichwort der Automobilindustrie und. Es muss irgendwie, also so, ich hätte so Bock, dass Deutschland bei so einem Team vorne wäre, ne? Weil wir hätten das Zeug dazu, wir hätten auch die Köpfe dafür, aber es fehlt halt der Mut und die Entscheidungsfreudigkeit. Und das ist halt so schade, dass man das eigentlich schon weiß, dass da nicht irgendwie eben dieser geniale Wurf passieren wird, wo vielleicht auch andere Länder sagen, ach krass, das deutsche Modell, das ist schon ganz cool.
Ja, aber wer weiß es, ob es nicht doch kommt. Unsere Zeiten sind ja so dynamisch, von daher kann man auch fast sagen, ganz gut, dass man sich nicht zu viel Klares vornimmt, und beim nächsten Paukenschlag in der Welt oder in Deutschland muss man irgendwie alles wieder vom Tisch räumen. Also eine gewisse Offenheit tut da, glaube ich, ganz gut. Ich bin ein bisschen gespannt, auch mit der neuen Personalie, die auch so gar kein Profil hat, zumindest mal bei uns Normalos, ne, die sich jetzt nicht wirklich knietief da in diesen politischen Konstrukten auskennen. Was für ein Profil wird dieses Ministerium und der Minister bekommen? Ich meine, jetzt sind gerade andere politische Kontexte, die da nach vorne gespült werden. Und ab wann wird sich auch mal das Verkehrsministerium dann zeigen und irgendwo zu Wort kommen, da bin ich da bin ich echt total gespannt.
Auf jeden Fall ist ja für Sichtbarkeit gesorgt. Das hatte Andreas im Vorgespräch, glaube ich, gesagt. Der neue Minister, Herr Schnieder, ist 2,08 Meter groß.
Das genau, der Fun ist nicht Fact. Zu übersehen auf irgendwelchen Bildern.
Genau. Und vielleicht hilft das ja ein bisschen beim Durchsetzen der eigenen Themen.
Ja, vielleicht steckt er den Kopf ganz häufig oben raus und die Leute müssen
einen guten Überblick
draufschauen. Über die Themen. Ich fände, also irgendwie würde ich trotzdem gerne noch, also was würde ich mir wünschen, so diese Sensation oder dieses Besondere auch, mit dem man auf sich aufmerksam macht und dieses Deutschland-Ticket-Thema ist einfach hängen geblieben. Im Übrigen, das steht ja auch im Koalitionsvertrag so drin, dass das bleibt bestehen, und zwar in der jetzigen Finanzierung und auch in der jetzigen Bepreisung. Ja. Und erst ab 2029, ne? Nämlich wenn die nächste Regierung gewählt werden muss, die dürfen es dann teurer machen. Also das haben die heutigen Koalitionäre den Nächsten dann schon erlaubt, dass ihr es teurer machen könnt. Von daher ist
das schon mal top.
Das ist schon mal Ruhe, und es gibt auch Planungssicherheit, und das finde ich toll. Ich finde dieses föderalistische System, das hat Andreas ja auch so ein bisschen anklingen lassen, und die Organisation des Schienenpersonennahverkehrs, das könnte wirklich nochmal so einen Wurf geben. Würde mir wünschen, wenn sich da eine Entbürokratisierung ergibt und eine Entflechtung dieser ganz vielen regionalen Proporze und sich da eher was Zentralistischeres daraus ergibt, in der Hoffnung, dass es dann schneller wird. Und die Nutzer halt auch die Infrastruktur und die schnellen Wege dazu finden, so ähnlich wie das im Deutschland-Ticket-Kontext aus Nutzersicht auch erfahrbar ist.
Vielleicht eine Sache noch, du hattest sie auch in einem Papier, was du vorab geschickt hattest, erwähnt, und das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz zentral. Klar, es gibt das Deutschland-Ticket, aber Mobilitätswende in dem Sinne und vor allem auch die soziale Dimension der Mobilitätswende, dass das viel mehr ist als Antriebsart zum Beispiel, sondern dass es darum geht, um die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Und daraus ja auch was Großes und Visionäres kommt. Ich finde, das haben wir in unseren beiden Podcasts mit Agnes Tjarks auch durchaus spüren können, dass es da um eine Vision geht und mehr als nur um Verkehrsströme. Das fällt da leider alles so ein bisschen unter den Tisch, ne?
Da hast du recht, und da dominiert dann halt doch die wirtschaftliche Lage und die Leitindustrie Automobil und die überlagert es dann. Aber jetzt lassen wir uns überraschen. Ich glaube, so schnell, also wir müssen denen auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben.
Ja.
Mal gucken, was nächstes Jahr passiert ist und ob sich da ein klares Profil erkennen lässt. Tobias.
Stefan, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Genau.
Wir hören uns.
Und ihr da draußen, liked, kommentiert, empfehlt uns weiter, und wir sagen bis bald.
Genau. Die Klickzahlen entwickeln sich ja recht erfreulich, aber sie sollen noch erfreulicher werden.
Absolut.
Also, vielen Dank und bis dann. Tschüss.
Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.